Ich weiß nicht, ob ihr 150 Jahre Siebentags-Adventisten Geburtstag hier gefeiert habt. Ja, ihr schüttelt so die Köpfe, okay. Dann erstmal ein herzliches Willkommen von meiner Seite aus. Wir werden es nicht feiern, aber wir werden ein bisschen einen Rückblick halten, einen Ausblick und ein bisschen schauen, wo wir denn gerade stehen als Adventisten. Wir wissen ja, in den 150 Jahren hat sich viel bewegt. Die Adventgemeinde hat Herausforderungen gehabt, sie hat sie gemeistert. Vieles wurde uns zum Segen, vieles wurde auch für unsere Menschen zum Segen. Und damals wie heute steht die Adventgemeinde und jeder Einzelne der Adventgemeinde wieder vor Herausforderungen. Doch ich möchte mit euch erstmal einen Blick zurückgehen. Viele kennen es von euch schon, aber trotzdem ein bisschen Geschichte tut uns gut. Und zwar, wie begann eigentlich die Bewegung, damals wurde sie Bewegung genannt, der Adventgemeinde. Wir schreiben das Jahr 1839, das ist schon sehr lange her, genau, im vorletzten Jahrhundert, und wir sind in Nordamerika. In Nordamerika gab es einen Protestantismus und einen Katholizismus, und glaubensmäßig sind diese beiden Kirchen in Tradition und Formalismus erstarrt. Die Menschen, die damals gelebt haben, vermissten etwas. Sie vermissten einen tieferen Glauben. Sie machten sich wieder auf und suchten nach dem Wort Gottes. Es bildeten sich damals verschiedene Glaubensgemeinschaften. Sie wollten in echter Nachfolge Jesus entdecken. Und dann haben sie angefangen, die Bibel zu forschen. In der Bibel. Und in dieser Zeit und in diesem Jahr 1839 hat sich ein gewisser Laienprediger, ein gewisser William Miller, in Boston aufgemacht zu einem Sozialreformer, einem Pastor, der hieß da Joshua Himes. Sie waren die einflussreichsten Leiter dieser interkonfessionellen Adventbewegung. Die Adventgemeinde als solches gab es ja noch nicht. Man kam aus ganz verschiedenen Glaubensüberzeugungen zusammen und hat sich aufgemacht, die Bibel intensiv zu studieren. Aufgrund der Prophezeiungen aus dem Buch Daniel und der darin beschriebenen 2300 Jahrtage berechnete Miller, das wissen wir aus der Geschichte, leider fälschlicherweise das Kommen Jesu auf den Oktober 1844. Also da hat einer einen Geburtstag mal festgelegt und ganz viele Menschen haben sich dieser Bewegung angeschlossen. In den 4 Jahren zwischen 1840 und 1844 erfasste diese Miller-Bewegung in Nordamerika geschätzte 100.000 Menschen. Also es waren schon einige. Sie machten sich auf, Jesu Wiederkunft entgegenzugehen. Viele verkauften ihre Häuser, lösten sich von ihrem Hab und Gut und bereiteten sich geistlich auf das Kommen Jesu vor. Und wir wissen auch, dass eben Jesus nicht kam, 1844. Die Menschen, das könnt ihr euch vorstellen, waren ganz arg enttäuscht. Das ist genauso, wie wenn ich euch jetzt gefragt hätte, und wenn ihr Geburtstag feiert, wartet ihr auf Geschenke und ihr sagt ja, und dann kommen die Gäste und haben keine Geschenke dabei. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen blöd. Genauso ging es den Menschen, und das war noch viel blöder, ihnen ging es wirklich schlecht. Sie haben große Hoffnungen gehabt, sie haben sich gefreut, sie haben sich vorbereitet. Was haben sie falsch gemacht? Bleiben wir noch in diesem Jahr 1844. Eine junge Frau, Ellen Harmon, hat eine Vision und ihre erste. Und diese Vision der Ellen Harmon, die wir später auch als Ellen G. White kennen, diese erste Vision bekam sie mit 17 Jahren. Ja, 17. Ganz schön jung, genau. Was hat sie da gesehen? Sie hat gesehen, wie sich das Adventvolk auf eine Reise aufmacht in die Gottesstadt. Das war ihre erste Vision. Jetzt habe ich hier gehört, 17, ja. Unser Bild von den Gründern damals, das wir haben, wir stellen uns ältere Menschen vor, Männer mit Bärten. Das sind auch die Fotografien, die wir sehen, in schwarz-weiß oder ein bisschen vergilbt. Sie haben Bärte. Sie haben meistens was Schwarzes an, sie sehen ziemlich ernst aus immer auf den Fotos, aber sie waren sehr jung. Ihre Gemeinschaft war in Bezug auf Alter und Geschlecht und ethnische Zugehörigkeit vielfältig. Während der prägenden Jahre der adventistischen Bewegung waren die meisten, die wir dann als Führer der Adventgemeinde kennen, zwischen 20 und 30 oder sogar Teenager. Und was ganz besonders damals war in Nordamerika, es gab auch eine afroamerikanische Familie unter den ersten getauften Gemeindegliedern. Frauen hatten dort verantwortungsvolle Aufgaben, war sehr, sehr revolutionär für die damalige Zeit. Und deshalb hat man sie auch ein bisschen kritisch beäugt, die Gesellschaft drumherum, weil sie sich über diese damaligen Konventionen so hinweggesetzt haben. Aber genau diese jungen Männer und Frauen haben durch ihren Eifer, durch ihre Hingabe an Jesus und durch dieses Bibelstudium die Überzeugungen der SDA gemeinsam entdeckt, erörtert, formuliert. Da die Gläubigen recht weit auseinandergelebt haben, haben sie ein Netzwerk gebaut. Heute würde man sagen Social Network, also mit Internet und so gab es aber damals nicht. Man hat Schriften gedruckt und verteilt und verschickt und so waren die Gemeinden oder die Gläubigen, die so weit auseinander verstreut waren, im Glauben verbunden. Nach einiger Zeit hat man ein Lehrgerüst formuliert. Man brauchte ja einen Leitfaden. Heute kennen wir die Glaubensüberzeugungen mit 28 Punkten. Damals reichte der jungen Bewegung reichten 6. Ich lese euch mal im Original vor, wie man sie damals formuliert hat, also nicht in Englisch, ich werde es in Deutsch vorlesen. Der erste Punkt, den man miteinander formuliert hat, war, das zweite Kommen Jesu steht unmittelbar bevor und wird von der ganzen Welt gesehen. Der zweite Punkt, der siebte Tag ist der Samstag und nicht der Sonntag, es ist Gottes Sabbat und eine Verpflichtung, ihn zu ehren und zu halten. Dann, sehr revolutionär, der dritte Punkt, es gibt keine Hölle, kein Fegefeuer. Die Toten schlafen in ihren Gräbern und haben keinen Anteil am Leben, bis zum zweiten Kommen Jesu. Das war damals keine gängige Meinung. Christus ist unser Hohepriester im himmlischen Heiligtum. Er ist unser Fürsprecher und spricht uns gerecht. Wir sind erlöst durch seinen Tod am Kreuz und nicht durch unsere Taten. Der fünfte Punkt, den man damals formuliert hat, war, in den letzten Tagen werden Christen durch eine große Täuschung verführt werden. Aber ein kleiner Rest von treuen Gläubigen wird die göttliche Wahrheiten der drei Engelsbotschaft der Welt verkündigen. Und der sechste Punkt, die Kennzeichen der von Gott geführten Gemeinde sind im prophetischen Wort beschrieben. Erstaunlich einfach. Wenn ich heute unsere Glaubenspunkte nehme, dann habe ich ein dickes Buch vor mir und jedes Kapitel ist eine Herausforderung, eine theologische, wenn man da beginnt zu lesen. Das waren die 6, mit denen unsere Pioniere begonnen haben. Die Heiligtumslehre allerdings, die damals formuliert wurde, war und ist der Hauptpfeiler der Adventgläubigen und stand damals wie heute im krassen Widerspruch zu der evangelikalen Heilslehre. Die evangelikale Heilslehre betont die Gnade. Sie sagt, die Gnade deckt alles zu. Ich würde aber sagen, wenn wir in Gottes Wort lesen, die Gnade deckt nicht zu, sondern die Gnade deckt auf. Wenn die Gnade Gottes aufdeckt, haben wir die Möglichkeit, umzukehren, Buße zu tun und Vergebung zu erfahren. Ohne Gottes Gnade, die uns zur Umkehr bewegt, verharren wir in der Position, wo wir immer sind und denken, es ist alles gut. Und entdecken vielleicht gar nicht, dass wir, Umkehr brauchen. Deshalb ist diese Heiligtumslehre der Adventgläubigen etwas ganz Besonderes, was wiederentdeckt wurde in Gottes Wort und gibt uns eine Chance, rechtfertigt zu werden. Aber genau wegen dieser Heiligtumslehre wurde diese kleine Gemeinschaft von der Gesellschaft argwöhnisch beäugt. Und die Lehren wurden von den damals führenden Theologen angegriffen und kritisiert. Glaubensmäßig wurden die Pioniere zwar nicht verfolgt, doch spürten und erlebten sie die Ablehnung der Menschen und der Kirchen. Und wenn wir heute selbstbewusst formulieren, was wir in der Bibel entdecken, was die biblischen Wahrheiten sind, kann es uns auch begegnen, dass wir nicht ganz freundlich beguckt werden. Meine Tochter hat eine Freundin, die macht gerade eine Ausbildung zur Erzieherin und sie ist sehr bibelinteressiert und forscht in der Bibel. Und sie kommt in dieser Ausbildung oft mit ihren Professoren in Clinch, weil die in der Religionslehre alles verallgemeinern. Und wenn sie sagt, aber es ist für mich wahr, was in der Bibel steht, wird sie ganz komisch angeguckt. Ja, man muss es relativieren, das kann nicht so sein. Also wenn wir heute uns aufmachen und das Wort Gottes ernst nehmen, begegnen wir schon auch Widerstand. Damals gab es noch ein paar Punkte, was unsere Pioniere auch bestätigt hat in ihrer Entdeckung, dass es eine Gemeinde, eine besondere Gemeinde gibt, die herausgerufen ist, der Welt, den Menschen, die frohe Botschaft zu bringen. Sie sahen in einigen Zeichen auch die prophetischen Aussagen bestätigt. Abfall der Kirchen von der wahren Anbetung Gottes haben sie ja erfahren. Es war alles traditionell, man hatte irgendwelche Formalismusgläubigkeit gelebt. Die wahre Anbetung Gottes war sehr verzerrt und ist es heute immer noch. Es gab damals keine oder geringe Bibelkenntnis. Das könnte man vielleicht eins zu eins auch auf unsere heutige Zeit holen. Sonntagsheiligung wurde sehr propagiert. Die Naturphänomene, also dieser Sternenfall, der damals stattgefunden hat, bestätigte sie in dieser Naherwartung und eben diese Ausgrenzung wegen dieser biblischen Lehren. Aber diese religiöse und gesellschaftliche Ausgrenzung bestärkte unsere Pioniere, immer mehr Gottes Wort treu zu bleiben und sich nicht anzupassen auf Kosten der Wahrheit. Sie waren bereit, alles zu wagen und vertrauten Gottes Wort mit voller Hingabe. Die Welt sollte von Jesu kommen hören und eine Möglichkeit bekommen, umzukehren und Buße zu tun und somit gerettet zu werden. Man begann ernsthaft in der Bibel und hauptsächlich in den prophetischen Büchern zu forschen. Missionare machten sich ins Ausland auf, Verlage wurden gegründet und die biblischen Erkenntnisse bekamen auch eine ausgewogene Theologie. Aber unsere Pioniere predigten nicht nur prophetische Wahrheiten, sondern sie hatten auch einen offenen Blick für die gegenwärtige Situation der Menschen. Und deshalb gründeten sie Bildungseinrichtungen, Schulen wurden aufgebaut, Colleges, Universitäten, medizinische Einrichtungen wurden allen zugänglich gemacht, durch eigene Krankenhäuser, durch medizinische Betreuung. Und dieses soziale Netzwerk wurde immer größer. Sie wurden bekannt, man vertraute diesen Menschen. In allen großen Städten, in allen Sprachen und in allen sozialen Schichten waren unsere Pioniere unterwegs, um das Evangelium zu verkündigen und den Menschen die prophetischen Bücher der Bibel und auf den Erlöser zu lenken. Was gab ihnen denn so viel Kraft, um diese Projekte aufzubauen? Einmal ihre Liebe zu Jesus und die Überzeugung und die Sehnsucht, dass er bald kommen würde. Das war ihre Hauptantriebskraft. Die Liebe zu Jesus und die Überzeugung und Sehnsucht, dass er bald kommen würde. Wenn wir überzeugt sind, dass Jesus bald kommt, es ist gut. Aber wenn wir die Sehnsucht in uns verspüren, dass wir ihn endlich von Angesicht zu Angesicht sehen möchten, das ist eine Antriebsfeder ohne Ende. Ihre Hingabe und Bereitschaft, sich von Gottes Wort leiten zu lassen, gab ihnen Kraft. Sie waren auch eine betende Gemeinde. Sie waren eine Gemeinde in ständigem Bibelstudium, also nicht nur einmal die Woche die Lektion, sondern sie haben immer geforscht und geguckt und geschaut, aber nicht nur geforscht und gelesen. Sie haben auch sich Gottes Willen untergeordnet und versucht, so zu leben, was sie gelesen haben. Sie waren missionarisch engagiert. Und dann natürlich hatten sie ein ganz besonderes Verständnis der Offenbarung 12. Gott lässt die Welt nicht im Unklaren, sondern ermöglicht den Menschen immer wieder durch Propheten den Weg zur Buße, zur Umkehr und zur Rettung. Also hatten diese kleine Gemeinde einen Auftrag, eine Verantwortung. Man entdeckte, dass man nicht nur für sich diese Wahrheiten in der Bibel gefunden, entdeckt hat, sondern dass diese besondere Erkenntnisse, die Gott durch Ellen White, unsere Adventbewegung, gegeben hat, in einer Verantwortung sind, dass wir den Menschen weitersagen, Jesus kommt, Es ist nicht ein elitäres Programm für ganz besondere heilige Menschen, sondern ein Auftrag. Sie erkannten, dass die Adventbewegung also prophetisch vorhergesehen war. Es war keine zufällige Gemeinschaft, die sich da zusammengetan hat, eine Kirche unter vielen, die irgendwie jetzt was Besonderes entdeckt zu haben glaubte, sondern sie war prophetisch vorhergesehen, vorhergesagt und von Gott gewollt. In der Offenbarung hat Gott die Merkmale der Gemeinde der Übrigen gekennzeichnet. Gott hat diese Gemeinde für einen bestimmten Zweck ins Leben gerufen. Wir sollen die Drei-Engel-Botschaft verkündigen. Ein ganz besonderer Aufruf in der Offenbarung. Nicht umsonst geht es da um Anbetung. Ich lese euch mal den Auftrag vor. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt. Denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker. Wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken. In der Offenbarung geht es ja um ein Gericht, aber in der Hauptsache geht es um unsere Einstellung zu Gott. Beten wir ihn an. Von ganzem Herzen sind wir hingebungsvoll. Und es geht natürlich um die frohe Botschaft. Jesus kommt, der Bräutigam. Diese Gleichsetzung der Gemeinde der Übrigen aus der Bibel gewährt uns dennoch keinen Sonderstatus vor Gott. Die Erlösung ist nicht durch eine Mitgliedschaft in irgendeiner Kirche verbürgt. Wir sind als Einzelpersonen gerettet, nicht als Kirche. Das ist auch ganz arg wichtig. Es hört nicht auf, irgendwo dabei zu sein und zu sagen, ja, der Spur nach ist es richtig, ich gehöre dazu, sondern wir sind als Einzelpersonen vor Gott und stehen ihm Rede und Antwort mit dem, was wir tun, was wir denken oder was wir eben versäumt haben. Gott hat eine Gemeinde berufen, ihm treu nachzufolgen. Wir schreiben das Jahr 1863. Nach anfänglichen Bedenken und Widerständen zu einer Organisation, sich zusammenzuschließen, gründet man doch die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Diese offizielle Namensgebung war aus zwei Gründen notwendig. Einmal, um die Mission besser voranzutreiben. Und das zweite, um dem Verlagswesen, das schon beträchtlich gewachsen ist, eine rechtliche Grundlage zu schaffen. 1863 trafen sich 20 Delegierte zu der ersten Generalkonferenz in Nordamerika. Und diese 20 Delegierten vertraten damals 3.500 Adventisten. Heute sind es einige mehr. Und heute brauchen wir schon allein in Baden-Württemberg einen ganzen Haufen an Delegierten, die nur das Baden-Württembergische, die Kirche vertreten. Also neulich waren ja erst wieder im Frühjahr die ganzen Delegiertenwahlen und da saßen schon in Baden-Württemberg ein bisschen mehr. Wie kam man denn zu diesen gemeinsamen Überzeugungen? Machte irgendein Wortführer so eine Meldung und schlug was vor und 30, 40 Hände gingen hoch und schrien alle, ja, wir sind einverstanden, nächster Punkt. Nein, ich habe da was ausgegraben von Ellen White. Zwischen 1848 und 1850 wurden die als allgemein bekannten Sabbatkonferenzen abgehalten. Heute würde man sagen, ein Wochenendseminar. Da entstanden größtenteils die Schwerpunkte oder das Lehrgebäude der Sieben-Tags-Adventisten. Interessant dabei ist eben, was Ellen White darüber schreibt. Ellen White beschrieb die Überzeugungen der etwa 35 Anwesenden so, dass, ich zitiere, sich kaum zwei Personen einig waren. Und doch herrschte jedes Mal Glaubenseinheit, wenn das Wochenende vorüber war. Wie entstand die Einigkeit? Also wer schon mal in Stuttgart bei so einer Delegiertenversammlung dabei war, das kann Stunden dauern. Dann gibt es einen Einwand, dann gibt es einen Antrag, dann gibt es dann wieder einen Zurückantrag, dann geht es rum und um. Und es scheint, dass es heute genauso ist wie damals bei Ellen White. Also, wie kommt man zu einer Einigkeit? Sie sagt, es waren zum einen das ernste Bibelstudium und das Gebet. Die Einstellung, dass man um des Wortes Gottes willen vorankommen möchte. die verschiedenen Auslegungen und Sichtweisen, die aufeinander geprallt sind oder auch heute noch prallen, das muss uns keine Sorgen machen. Es muss uns auch nicht beunruhigen. Solange es Gemeinden gibt, wir denken an Korinth, solange es Menschen gibt, die zusammenkommen und etwas miteinander beschließen möchten, gibt es kontroverse Diskussionen. Das war schon immer so. Wichtig dabei ist, im geistlichen Sinne, dass wir erkennen, dass es dabei nicht um das Gewinnen einer Diskussion geht. Entscheidend ist, was Gottes Wort sagt. Der Schlüssel zur Wahrheit sind also nicht menschliche Argumente, sondern die Aussagen der Schrift. Wir dürfen kontrovers diskutieren. Wir müssen auch nicht immer alle einer Meinung sein. Aber wenn es um Glaubenspunkte geht, sollten wir Gott sprechen lassen und in der Bibel forschen. Nicht, was ich sage und was ich erkannt habe, ist die Lehrmeinung, was sagt Gott zu diesem und jedem Punkt. So konnten unsere Pioniere doch immer wieder zur Einigkeit finden. Aber das Bibelstudium damals reichte allein nicht aus, um die Konferenzteilnehmer zu überzeugen. Sie erlebten unmittelbar das Eingreifen des Heiligen Geistes. Durch verschiedene Visionen von Ellen White und durch klare Auslegungen der Bibelstellen kamen sie immer weiter in die Tiefe. Ihre Visionen wurden aber nicht gegeben, um Glauben oder Eigeninitiative oder Arbeit oder das eigene Bibelstudium zu ersetzen, sondern sie dienten zur Berichtigung, zur Bestärkung oder Unterstützung der jungen Gemeinde. Diese kleine Schar der Gläubigen erkannte in Ellen Whites Dienst den in der Bibel beschriebenen Geist der Weissagung. Um auch heute noch glaubwürdig unseren missionarischen Auftrag erfüllen zu können, ist die innere Einigkeit im Glauben und die äußere Einheit als Weltkirche wichtig. Die Weltkirche der Sieben-Tags-Adventisten ist eine Einheit und sie besteht aus Divisionen, Verbänden, Vereinigungen, Ortsgemeinheiten. Diese Untergruppen bilden die Untereinheiten. Einheit ist also erstmal im ganz einfachen Sinne eine organisatorische Zusammenfassung. Etwas, was zusammengehört, warum auch immer. Einigkeit, wie sie unsere Pioniere hatten, ist eine gemeinsame Überzeugung, eine innere Übereinstimmung trotz unterschiedlicher Gaben und Fähigkeiten. Zugegeben, diese Einigkeit in Glaubensfragen war und ist ein Ideal, ein Ziel, um das wir und unsere Pioniere und auch schon die frühchristliche Kirchengemeinde ringen musste. Um diese Einigkeit in Glaubensfragen müssen wir ringen, miteinander und um den Heiligen Geist bitten, dass er uns immer wieder auf den Glaubensboden der Bibel führt. Wir sollten aber etwas dabei nicht verwechseln. Das Neue Testament kennt eine Vielfalt von Gaben und Aufgaben, sowie soziale und kulturelle Vielfalt in der Gemeinde. Das ist gut so. Nicht jeder kann predigen, nicht jeder kann Klavier spielen, nicht jeder kann singen, nicht jeder kann Lektion halten. Jeder kann etwas. Jeder ist anders. Das ist gut so. Das bereichert uns, das beschenkt uns und das fordert uns auch heraus. Aber das Neue Testament, die Bibel, kennt keine Vielfalt oder unterschiedliche Glaubenslehren. Die Bibel lässt in Fragen der Lehre keinen Raum für eine Einheit in der Vielfalt. Dieser, ich würde sagen, Slogan kommt aus der Ökumene und ist die Grundlage des ökumenischen Religionsdialogs. Ich weiß nicht, ob ihr den Professor Hans Küng kennt. Er hat ein sehr grundlegendes Buch zur Ökumene geschrieben, das Weltethos. Ich habe mir mal Mühe gemacht, dieses Weltethos durchzulesen und muss sagen, ja, es stimmt. Dieses Einheit in der Vielfalt ist ein ökumenisches Ziel. Das heißt, wir können alle ein bisschen unterschiedlich glauben, das ist nicht so schlimm, wir sind alle Hauptsache auf dem gleichen Weg. In der Bibel ist das aber nicht so. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das Streben nach Einheit durch Toleranz auf Kosten der biblischen Grundwahrheiten kann dazu führen, dass wir im Glauben, glauben, im Kampf zwischen Licht und Finsternis gäbe es eine sogenannte goldene Mitte. Es gibt aber keine goldene Mitte auf dem Weg des Glaubens. Wie ich schon vorhin sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn wir uns also aufmachen und den Menschen begegnen mit unserem Wissen, mit unserem Glauben, mit unserem Leben, ich hoffe, euer Glauben ist euer Leben, dann gilt es, dass wir Gesprächsbereitschaft üben in Standfestigkeit. Es geht nicht darum, irgendwo auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Es geht darum, auf Gottes Wort, auf dieser Basis der Bibel auch stehen zu können. Dann können wir in Dialog treten. Dann sind wir auch glaubwürdig. Sogar ein Hans Küng, der die Ökumene propagiert und doch diese Einheit in der Vielfalt, sagt, wer keinen eigenen Standpunkt hat, kann in keinen Dialog treten, weil er verliert sich. Und so sind wir im Heute gelandet. Was sind Adventisten heute? Sehen wir uns noch als prophezeite Gemeinde der Übrigen mit diesem besonderen Auftrag der Welt, die letzte Botschaft der Bibel zu bringen? Können wir den prophetischen Dienst von Ellen White annehmen und dankbar sein für dieses kleine Licht, das auf Jesus hinweist? Wir müssen sie nicht höher stellen, wir müssen sie auch auf kein Podest stellen, aber anerkennen, was sie für diese Bewegung der Adventgemeinde getan hat. Haben wir die richtige Balance zwischen Evangeliumsverkündigung und sozialem Engagement? Verzetteln wir uns in irgendwelchen Projekten und beschäftigen wir uns selber als Gemeinde, sodass wir eigentlich die draußen gar nicht mehr brauchen, die wir erreichen wollen? Gibt es Tendenzen zur Erlebnisreligion ohne Kraft der Heiligen Schrift? Ich war vor einigen Wochen meinen Sohn besuchen, der studiert in München, und wir sind in eine Fußgängerzone geschlendert und da gab es an einem Seiteneingang, es sind sowieso viele Kirchen in München auf dem Rathausplatz, aber da war es eine ganz besondere, abends um 8, Stay and Pray, Einladung, einfach hineinzukommen in die Kirche, stille zu werden, zu beten. Erstaunlich, also die Kirche war beleuchtet, magisch, wunderschön. Ich habe gesagt, komm, wir gehen rein, wir gucken uns das mal an, was da ist. Eine stille, sanfte Musik, live gespielt, gesungen. Man konnte reingehen, sich hinsetzen, beten, sich einen Zettel ziehen, wo ein Bibelspruch drauf stand. In den Seitentrakten der Kirche, barock, saßen Priester oder Nonnen in Stuhlreihen zusammen, wo man sich dazusetzen konnte, wer ein Gespräch wollte, wer eine Beichte ablegen wollte oder einfach mal Fragen hatte. Ich konnte mir gut vorstellen und nachempfinden, wieso die Menschen, die da reingeströmt sind, so begeistert waren. Zu der gleichen Zeit war die Feier der FC Bayern keine 50 Meter weiter und trotzdem war die Kirche voll von Menschen, die kurz reingingen, um zu beten, sich faszinieren zu lassen von dieser emotionalen Stimmung. Und doch mussten mein Sohn und ich feststellen, dass dazu nicht viel mehr nötig war, als eben nur reingehen und stehen. Keine Auseinandersetzung mit sich selber. Ich will niemanden absprechen, dass er auch ernsthaft da hineinging. Und doch war das Ganze aufgebaut auf sehr, sehr gefühlvolle Art und Weise. Man konnte auch rausgehen und dann seinen Alltag wieder weiterleben. Ob man wirklich dann in die Tiefe gehen konnte, Gott begegnen konnte, mit der Verpflichtung auch, mit der Hingabe, ihm zu begegnen und den Glauben zu leben, das weiß ich nicht. Aber ich denke, es ist eine Gefahr, hier Dinge zu emotional zu gestalten. Wir sollen allzeit wachsam sein und nüchtern und klar denken. Was steht in unseren Bibelkreisen im Vordergrund? Der Wunsch nach Gemeinschaft oder Unterhaltung oder das Verlangen, Gottes Wort und seinen Willen besser verstehen zu lernen? Sind wir eine betende, eine fragende Gemeinde? Ich hoffe es, dass wir eine betende Gemeinde sind, weil wir brauchen alle Kraft vom Heiligen Geist für diese Endphase, denke ich, bis Jesus kommt. Wenn wir mit den 10 Jungfrauen verglichen werden, haben wir uns dann gut vorbereiten können, um diese angekündigte Schlafphase zu überstehen, siegreich zu überstehen. Wir wissen von den 10 Jungfrauen, dass alle einschlafen. aber die Hälfte hat vorgesorgt. Gleicht unser christliches Leben eher einem Spaziergang ins Blaue, einem planlosen Streunen, oder ist unsere Reise eine zielgerichtete Reise? Wissen wir, kennen wir unser Ziel? Können und wollen wir die Wegzeichen erkennen, die uns Gott gegeben hat? Oder relativieren wir sie mittlerweile? Hören wir, was Gott, was der Geist den Gemeinden sagt? Ellen White hat es in ihren Schriften niedergeschrieben und die Gemeinde gewarnt. Gewarnt vor Abfall und Täuschung. Sie hat aber auch Mut gemacht. Die Gemeinde wird nicht fallen. Im Gleichnis der 10 Jungfrauen ist beides enthalten, Abfall und Rettung. So hat die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten auch heute, 150 Jahre nach ihrer Gründung, allen Grund, nicht einzuschlafen, wach zu bleiben, in der Bibel weiter zu forschen oder überhaupt wieder richtig darin zu lesen. Sie hat allen Grund, die Schriften von Ellen White mal wieder im Zusammenhang zu lesen, nicht als Totschläger Zitate in der Gegend rum zu verteilen, sondern sie als das kleine Licht zu nehmen, was auf das große führt. Die Sieben-Tags-Adventisten haben als Gemeinde allen Grund zum Nachdenken, weshalb Gott diese Bewegung ins Leben gerufen hat. Wir haben immer noch den Auftrag. Und die übrigen, die den Auftrag weiterhin erfüllen, werden auch gerettet werden und zu den übrigen Geretteten zählen. Wir haben allen Grund zum erneuten Engagement für diesen Auftrag, den Gott dieser Gemeinde gab. Und wir haben allen Grund, um den Heiligen Geist dafür zu bitten. Wir sollten mit Gott nicht nur in eine Beziehung treten. Das hören wir oft. Wir brauchen eine Beziehung zu Gott. Das ist gut. Aber eine Beziehung habe ich auch zum Metzger, wenn ich reingehe und Guten Morgen sage und sage, ich möchte jetzt 100 Gramm Wurst und ich gehe zum Bäcker. Ich trete auch in eine Beziehung. Ich trete in eine Beziehung mit meinem Lehrer, dem Lehrer meiner Kinder, wenn ich Dinge zu erörtern habe. Das ist nicht genau das, was Gott möchte. Beziehungen gibt es viele. Gott wartet und erwartet von uns völlige Hingabe, so wie die Pioniere alles bereit waren zu geben, bereit waren alles zu riskieren, ihren Ruf, ihr Geld, ihr Ansehen, ihre Arbeitskraft, ihre Zeit. So wartet Gott auf deine, auf meine völlige Hingabe. Nicht halb, nicht irgendwie, sondern völlig. Lasst uns würdige Erben ihrer Arbeit sein. Die Pioniere wären wahrscheinlich erstaunt gewesen, dass die Adventgemeinde 150 Jahre schon da ist. Ich bin dankbar dafür, weil so kann ich auch ein Teil dieser Bewegung sein. Kann ich auch Jesus kennenlernen, kann ich auch mit ihm mich auf den Weg aufmachen, ihn wiederzusehen. Lasst uns Gold, weiße Kleider und Augensalbe kaufen, solange wir noch Zeit haben. Lasst uns unsere Öllampen gut bevorraten. Lasst uns laut verkündigen, dass Jesus kommt und er jeden Menschen retten möchte, der bereit ist, ihm von Herzen nachzufolgen. Das ist der Hauptgrund, warum wir da sind, als Bewegung, als Gemeinde, als Christ. Jesus von Herzen nachzufolgen und den Menschen zu sagen, er kommt wirklich und er kommt bald. Ich möchte meine Predigt mit einem Aufruf von Bruder Denton Reebok beenden. Er schreibt, Brüder und Schwestern der Adventfamilie, lasst uns mit der Gemeinde der Übrigen ein Bekenntnis zur Botschaft, die uns als Volk geschenkt worden ist, ablegen. Ebenso zur Botin, die Gott ausgewählt hat, um seinen Willen und sein Ziel in und für uns zu erfüllen. Während die Gnadenzeit zu Ende geht, während die Geschichte ihr letztes Kapitel schreibt, während Christus sein Wirken für die Erlösung der Menschen beendet und während uns die abschließenden Ereignisse im großen Kampf immer näher zur großen Vollendung aller irdischen Dinge bringen. Lasst uns, liebe Adventgemeinde, um der vielen Menschen willen, die gerettet werden können, dieses Bekenntnis von Herzen erneuern. Amen.